Ja, um noch etwas mehr zu der Ausstellung All Inclusive zu sagen, spielen wir jetzt auch noch eines der einführenden Gespräche mit dem Kurator Matthias Ulrich zu der Ausstellung. Er beginnt mit einem Zitat.
Die Flut des Tourismus ist eine einzige Fluchtbewegung aus der Wirklichkeit, mit der unsere Gesellschaftsverfassung uns umstellt. Jede Flucht aber, wie töricht, wie ohnmächtig sie sein mag, kritisiert das, wovon sie sich abwendet. 1959 von Hans Magnus Enzensberger veröffentlicht, in dem Band Bewusstseinsindustrie davor, in Merkur bereits veröffentlicht. Das ist sozusagen die Grundlage gewesen für die Ausstellung in gewisser Weise. Das ist die erste Theorie des Tourismus, zumindest im deutschsprachigen Raum, die 1959 verfasst wurde, als der Massentourismus im Zuge des Wirtschaftswunders mehr und mehr zunahm, die Welt sich begann zu verändern und die Menschen massenhaft begannen zu reisen. Was in diesem kurzen Zitat, und wenn Sie den Text vielleicht kennen, was in dem ganzen Text hervorkommt, ist die einerseits der Blick, den wir fast alle haben, wenn wir über Tourismus nachdenken, nämlich den von perversen Orten, von Räumen, die man eigentlich nicht betreten möchte, von künstlichen Welten, die mit großem Pomp irgendwelche Ereignisse suggerieren. Das ist noch heute so, das war 1959 so, das ist noch heute so, wenn man sich über Tourismus Gedanken macht. Und dennoch ist in diesem Zitat, finde ich, wichtig, dieses subversive Element, dieses subversive Moment, was Enzensberger der damaligen Sozialkritik vorgeworfen hat, die nicht in der Lage war und ich meine zum Großteil auch bis heute nicht in der Lage ist, das individuelle Verhältnis des Reisenden mit was immer er oder sie vor Augen hat, im Reiseort, ob das der Eiffelturm in Paris ist oder was auch immer, dass dieses Verhältnis nach wie vor sehr schwierig zu bewerkstelligen ist. Das Hauptproblem in dieser Debatte um Tourismus, und es gibt in letzter Zeit sehr viele Neuerscheinungen von Sozialwissenschaftlern, Philosophen etc., Kulturkritikern zum Thema Tourismus und Globalisierung insbesondere. Und für mich war es insofern auch sehr wichtig, dieses Thema eigentlich als eine Metapher für das Thema Globalisierung zu begreifen. Und man kann feststellen, dass sehr viele Bereiche, die der Tourismus berührt, Herr Holler hatte schon gesagt, dass es eben ökologische, ökonomische, politische und so weiter Konsequenzen oder Berührungspunkte gibt mit der Welt des Tourismus und den anderen Welten, dass diese Situation von großer Wichtigkeit ist und dass diese Ausstellung auch versucht, trotzdem man häufig geneigt ist zu denken, man schaue das aus einer Hochkulturperspektive an und erkennt dort nur diese lächerlichen, perversen, merkwürdigen Orte, die man selber ja gar nicht besuchen wird, ob das der Ballermann auf Mallorca ist oder andere Destinationen. Man wird feststellen, dass es diese Berührungspunkte in vielen Arbeiten gibt und das ist mir deswegen auch sehr auf diese Berührungspunkte ankommt, die in vielen Arbeiten gegeben ist. Ein zentrales, für mich persönlich auch ein sehr zentrales Werk hat Ming Wei Li zustande gebracht, hat das hier für Frankfurt ganz speziell neu aufgebaut, das heißt The Tourist Project fand vorher an anderen Orten statt und er hat dieses Verhältnis von Führer und Geführtem, Führer und Tourist auf eine besondere Weise dekonstruiert, könnte man sagen. Er hat sich selber also in die Hände begeben, viele Menschen, 10 Menschen aus Frankfurt, die ihn an persönliche, in jedem Sightseeing-Programm nicht vorkommende Orte geführt haben und eine sehr intime persönliche Beziehung hergestellt, sowohl zu den Orten, zu denen er geführt wurde, als auch zu den Personen, die ihn geführt haben. Es ist vielleicht für die Kunst fast ein besonderes oder ein einfaches Feld, den Tourismus sich auszuwählen als Sujet, weil der Tourismus natürlich mit Bildern, mit sehr vielen Bildern operiert und diese Bilder verschiedenste Gefühle gerühren und diese Gefühle auch bedienen. Das geht von Flucht, wie es Hans-Martin Senzensberger damals geschrieben hatte, bis hin zu exotischen Bildern von unentdeckten Räumen und so weiter. Das sind alles eigentlich so Ableitungen des Paradieses, mit denen die Tourismusindustrie arbeitet und diese Möglichkeiten, Paradies oder nicht ganz so religiös formuliert, eine Utopie zu entwickeln, eine Utopie darzustellen als ein Ort, der eben nicht die Gegenwart, nicht den Alltag betrifft, sondern der außerhalb dieses Raumes sich befindet. Diese Form ist in der Kunst natürlich schon fast der relativ normale Gegenstand der künstlerischen Arbeit.
Traveled all kinds of places. The song is always the same. Got lonesome fuel for fire. Got 45s to play at night. Got books to spend with every weekend. The story's always the same. Got lonesome fuel for fire. Fuel for fire, a bitter ending. To a sweet, sweet day. Fuel for fire, the sour note inside the orchestra wail. Fuel for fire, uncomfortable pauses between famous last words. Fuel for fire, missing persons in a small world.
Ja, die schmale, die kleine Welt. Und zwar sagt auch Eva Illus zu dem, was der Kurator Matthias Ulrich jetzt schon zu der Ausstellung All Inclusive über Tourismus oder das Bild des Tourismus auch rezipiert in der Kunst gesagt hat. Und zwar möchte sie sagen, dass es eine Abstraktion gibt, die eben auch dem kapitalistischen Realismus sich eingefügt hat. Und zwar durch Werbeikonen romantischen Reisens. Und diese komplexen Symbole sind kollektiv geteilte Utopien. Und stärker als jedes andere so romantische Symbol weist das Urlaubsbild damit eine utopische Bedeutung auf, Denn die Utopie bezeichnet, wie Ernst Bloch gezeigt hat, eine alternative, erstrebenswertere Form von Beziehungen zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Obwohl er durch und für bestimmte Klassen produziert wird, zielt der Urlaub darauf ab, Klassengrenzen zu überschreiten. Wie in rituellen Feiertagszeremonien werden auch im Urlaub die sozialen Grenzen eingeebnet, da alle Beteiligten Entspannung und Vergnügen gleichermaßen teilen.
Got a lonesome fuel for fire. Ja,
Christina Zilli und Renata Martins, Stefan Kürleis ist auch hier noch im Studio. Und wir wollen jetzt auch direkt nochmal auf bestimmte Arbeiten dieser Ausstellung eingehen. Christina Zilli war auch in der Ausstellung. Was ist so dein Eindruck?
Also ich war gestern da und hatte anfangs schon eine ganz tolle Erfahrung. Ich stand an der Kasse. Neben mir stand ein älterer Herr, der eigentlich nicht in diese Ausstellung gehen wollte. Er wollte in die andere Ausstellung gehen, Impressionistin. Stand an der Kasse und sagte, er würde da gerne, er möchte ein Ticket kaufen. Und der Mann an der Kasse sagte, so und so viel Euro kostet das Ticket. Und daraufhin sagte der ältere Mann, ja, aber es ist doch all inclusive. Ja, so viel erstmal dazu. In der Ausstellung, anfangs fand schon eine sehr plakative Form der Umsetzung mit dem Thema Tourismus. Viele Arbeiten haben das für mich so umgesetzt. Ich fand die Arbeit eigentlich von Felipe Pareno, Diskussion zwischen einem Touristen und einem Arbeitslosen, eigentlich am anregendsten für mich.
Was sieht man da?
Also ein Lautsprecher aus Glas, also durchsichtigen Lautsprecher. Da kommt kein Ton raus. Eingangs, wenn man in die Ausstellung hineingeht, und später sieht man ein kleines Bild, wie aus einem Mobilwagen heraus, eine Aussicht, wie aus einem Mobilwagen heraus steht Switzerland und man sieht die Alpen. Und genau diese Arbeiten gehören zusammen. Man fragt sich natürlich, was da soll, ja. Und schließlich muss man diesen Platz oder diese Frage selber auch beantworten können. Also als Betrachter oder als Tourist oder als Arbeitslose oder was auch immer. Diese Arbeit fand ich deswegen für mich so gut, weil ich selber auch denke, dass Tourismus oder ein Tourist oder die Definition eines Touristen ganz wichtig ist in der Auseinandersetzung mit Tourismus. Also was ist ein Tourist? Und diese Arbeit wirft diese Frage für mich auf. Deswegen dieses Interesse an dieser Arbeit. Andererseits denke ich, dass man, dass der Tourist auch eine eigene Identität hat. Ich denke schon, dass man Tourismus als Massenkultur verstehen kann oder als Massenbewegung. Und aus wirtschaftlicher Sicht Tourismus betrachten kann, auf der anderen Seite auch als eine eigene Identität oder ja, wie zum Beispiel ein Asylant, ein Terrorist, ein Emigrant, Flüchtling oder halt eben ein Tourist. Also über diese Formen der Definition habe ich nachgedacht.
Und inwiefern, also hat sich das auch in manchen der Arbeiten noch gezeigt, diese Unterschiedlichkeit? Welche Arbeiten sind dir noch dann aufgefallen?
Dann würde ich fast sagen, die Arbeit von Santiago Sierra mit Inländer raus, mit diesem Banner, ja, das an der Küste in Palma de Mallorca hing, und die Geschichte dazu, dass sozusagen die Behörden das eingewilligt haben, dieses Aushängen von diesem Banner an eine Küste, und dann dieselben Behörden haben das dann wieder sozusagen sabotiert, aber keine Stellung dazu genommen. Also das ist diese Arbeit, denke ich auch. Was ist ein Tourist, ob sozusagen Touristen wie so eine Touristeninvasion. Also in Mallorca ist es halt so, dass keine deutsche Kolonie. Die andere Arbeit, die mir sehr gut gefallen hat, war von Mark Hosking, Perfume.
Yeah.
Also da würde man sagen, ist ein Tourist ein Archäologe und ist es eine Fundstätte?
Das heißt ein Archäologe im Duty-Free-Shop?
Ja. Oder selber ein Skulpteur. Ja.
Aber ich meine, der Künstler hat ja dann dieses Arrangement wiederum
natürlich
zusammengestellt.
Ja.
Aber interessant, es sind eben Accessoires, die eben typisch sind für jeden Duty-Free weltweit. Und Sonnenbrillen, Parfüm, was noch?
Kleber, ich glaube Besteck sogar auch.
Besteck, ja.
Besteck.
Alle, da sind, aber ich glaube, es beschränkt sich tatsächlich sehr stark auf Flakons.
Auf Parfum, ja. Und man riecht es auch, wenn man in den Raum hineingeht, ist es eine sinnliche Erfahrung. Und diese Skulpturen werden auch präsentiert, also als Luxusartikeln. Genau. Ja, das ist, also diese Arbeiten. Und zum Schluss, ja.
Ja, und Stefan, ich weiß nicht, ist dir auch noch irgendwas aufgefallen? Ein besonderes Merkmal ist ja tatsächlich, dass die Ausstellung auch damit beginnt, dass man eben durch eine Sicherheitsschleuse, durch Sicherheitstore laufen muss von Aisha Erkman.
Ja.
Dann eben über das über die Kofferbahn von
Elm Green
und Draxet stolpert und dann eben in diesen einen Raum kommt mit diesen verschiedenen fantasievolleren
die Arbeiten. Die könnten gut als Werbeplakate durchgehen.
Ja.
Die und Arbeiten.
Stefan, zack, ist dir noch was aufgefallen?
Ja, also das stimmt schon, dass viele der Objekte ziemlich plakativ sind und wenn man vorbeigeht eigentlich das nur so hinnimmt und sagt, okay, das ist ja ganz nett oder das ist ja ein schönes Foto. Was ich ganz witzig fand, waren die Koffer, in die Yin Ziu und Cien kleine tragbare Städte reingenäht hat.
Ich glaube, das ist Frankfurt.
Nein, das ist New York mit den Hochhäusern, aber sie hat auch ein extra für die Ausstellung einen Koffer für Frankfurt erstellt, weil es da drunter steht. Und das ist ganz nett anzusehen, obwohl das auch jetzt nicht gerade jetzt provoziert oder irgendwie zum Nachdenken anregt, außer dass dann an der Wand noch wieder mit Schnüren auch quasi so eine Art Flugverbindungen dargestellt sind und man da auch ein bisschen die Small World sieht.
In einem Koffer geparkt dann, in den Koffern wurden ja kleine Städte gebaut, aus Kleidern. Kleidungsstücken, die sie von den Mitarbeitern irgendwie ausgeliehen hat.
Was ich noch ganz interessant fand, oder was ein bisschen diese Reiseindustrie zeigt und da in der Hinsicht ein bisschen zum Nachdenken anregt, das war dieses Reisebüro, würde ich mal sagen, wo da eine unscheinbare Ecke, wo dann sich dann ganz viele Reisekataloge stapeln und da Bilder von Traumstränden sind und man da Blätter.
Ja, ich glaube, das ist doch diese Arbeit.
Nein, das ist eine andere Arbeit. Das ist ja, da sind ja so Reisekataloge an der Wand und
also zumindest diese Arbeit kenne ich.
Oh. Ja, die kennt jeder, der die Ausstellung besichtigt hat.
Ja, ich kenne auch den Künstler.
Was ich noch eine schöne Arbeit finde, ist von den NL Architects. Cruise City heißt das und das ist eine Fotomontage, wo zwei Flugzeugträger zu Vergnügungsparks und Erholungsgebieten umgebaut sind, wo dann quasi auch diese künstlichen Welten, wie sie teilweise in irgendwelchen Ressorts und Club Landschaften, wo man quasi auch da eigentlich isoliert ist und nur den Strand hat und seine und das Wichtigste ist, dass man halt den Strand und die Palmen und das Meer hat und das ist da quasi auf den Flugzeugträgern alles künstlich nachgebaut, aber nur als Fotomontage.
Ja, aber ist es keine Zukunftsvision, die doch irgendwie irgendwann Realität werden könnte?
Also das kann schon Realität werden, weil es ist ja auch eine Arbeit, die zeigt auch ein reales Foto einer Indoor-Freizeitwelt, das in den neuen Bundesländern in der ehemaligen Halle, die für den Cargolifter gebaut worden ist. Und da hat dann ein Investor einen Indoor-Freizeitpark gemacht, wo da Strand und alles ist, Palmen. Und da kann man dann, obwohl man mitten in Deutschland ist, kann man da sich einen Sonnenstuhl legen und denken, man lege da auf Malle.
Auf Malle? Das ist aber auch ein Codewort.
Ja. Malediven, würde ich vermuten, oder?
Malle ist doch Mallorca.
Ah! Okay, ich war noch nie da, deswegen nur die Insider kennen das.
Es ist eine Reise wert.
Ach, das bezweifle ich.
Und da können wir auch mal gleich ein passendes Lied spielen.
Sonne, das wollen doch wohl alle. Rein in den Flieger und ab geht's nach Malle. Wir haben Urlaub und wollen am Rad drehen. Hier auf der Insel, da wird es uns gut gehen. Geile Bikinis an endlosen Stränden. Endlich geht's raus aus meinen vier Wänden. Die Frauen sind heiß, ich fang an zu winseln. Herzlich willkommen auf der Mutter aller Inseln. Mama, 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 Mallorca. Natürlich auf Malle, hier wird geballert, das wissen doch alle. Hier gibt's den König, doch wo sind die Spanier? Ich seh nur Deutsche, die kommen mit Germania. Hier wird gefeiert und das ohne Ende. Hoch die Tassen und hoch die Hände. Wir sind zurück mit nem ewigen Grinsen. Herzlich willkommen auf der Mutter aller Inseln. Mama, 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 Mallorca.
Wir dachten, nach dem Ballermann-Stück spielen wir doch noch ein bisschen entspannendere Musik, In the Heart of the Moon. Und jetzt wollten wir eigentlich, nachdem wir über All-Inclusive gesprochen haben, doch noch das Thema Tourismus etwas aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Werbeindustrie heraus behandeln. Und zwar sind Renata als auch Stefan bestimmte Plakate in dieser Stadt aufgefallen, die auffordern, sich die Wunder Brasiliens anzuschauen. Ja, welche Wunder sind denn da gemeint?
Also, was ich gesehen habe, war nur Bilder von Landschaft, also sehr schöne Bilder von Pelourinho in Salvador de Bahia und auch die Wasserfälle in Iguaçu und auch in Rio de Janeiro der Christus, der legendär Zuckerhut in Rio de Janeiro, der sehr bekannt ist. Mhm. Und diese Werbung ladet jede Deutsche Brasilien kennenzulernen, ne? Der Wunder Brasiliens. Aber ich finde es ziemlich ironisch und lustigerweise, sie haben eine sehr wichtige Tourismusprodukt in Brasilien, das der Sextourismus ist, ne? Und in Bezug auf die All-Inclusive Ausstellung gibt's bei viele Reisebüro und auch Reiseagentur Frauenbegleitungsservice, also All-Inclusive. Ne? Okay. Ja, und sind in kleine und auch alte historische Städte wie Olinda und Recife und auch in, wie heißt die Stadt, Fortaleza im Nordosten Brasiliens, ne? Also wo dieser Service angebot wird. Und ja klar, also die Prostitution, ich meine, das ist der einzige Überlebensmechanismus der Bevölkerung, also in diese kleinen Städten.
In diesen Wundern der Natur.
Ja klar. Und ja klar. Und sie machen und in diese Werbung plakatieren sie auch Bilder von Olinda und Recife, ne? Mhm. Wo die Prostitution dieser Frauenbegleitungsservice angebot wird. Und ich finde es sehr ironisch, also
ja, eher zynisch, könnte man
zynisch
sagen.
Auch, ja klar. Mhm. Ne? Und es ist doch bekannt, also der Sextourismus in Brasilien, also wie in China oder in Kuba,
Thailand,
Kambodscha. Ne? Und
ja. Aber das zeigt ja, dass das quasi das Geld, das die Touristen mitbringen, egal wofür sie es ausgeben, dass das da ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und dass Brasilien auch, obwohl Brasilien ja auch ein Industrieland ist, auch davon von dem westlichen Geld abhängig ist.
Ja, klar.
Das ist Venedig auch und trotzdem gibt es dort keinen Sextourismus.
Oder wir kennen das nicht. Also es gibt bestimmt, aber...
Seit Casanova, glaube ich.
Ja, wir wissen das nicht, aber es gibt bestimmt. Also man muss nur die richtige Agentur dafür finden.
Venedig hat ja das Glück, dass das Hauptziel von Hochzeitsreisen ist. Und wenn man Hochzeitsreise macht, dann braucht man vielleicht diese Dienstleistungen nicht gerade.
Mhm. Ja.
Oder hat viel Kulturgeschichte zu bieten.
Ja, aber theoretisch hat das ja fast jeder Ort dieser Welt. Ja. Und Eva Illus, um das auch nochmal hiermit zu kontrastieren, spricht auch davon, dass es eben diese Verbindung gibt, alternativer Raum und die Zeit der romantischen Utopie. Und das kommt eben im Bild der Naturlandschaft am vollkommensten zum Ausdruck und ist dadurch eben auch dieser utopische Ort, weil man eben versucht im Urlaub, wenn man schon Urlaub macht, die Transzendenz des Modernen, die Transzendenz zu erleben, die der moderne industrielle Mensch eben nur im Urlaub in dem Sinne greifbar geworden ist. Und im Zentrum dann der heutigen westlichen Kultur steht für sie die Trennung dann zwischen dem Rollen-Ich, also jetzt wird es hier doch sehr soziologisch, die Natur, aber meint, sie bildet die romantische Dekoration par excellence, denn sie ist der einzige symbolische Ort, der die Hinweise auf soziale, familiäre oder geschlechtsspezifische Rollen minimiert oder sogar ganz eliminiert und damit die reinen Gefühle zum Ausdruck bringt. Und das Romantische am Sextourismus ist vielleicht dann genau diese Verfügbarkeit im Sextourismus, dadurch, dass man sich das romantische Bild wiederholt. Einer Verfügbarkeit des anderen durch dieses natürliche, das Naturbild hindurch, des Vollkommenen. Man komplementiert etwas.
Und Anonymat ist auch wichtig, ne? Also der.
Die was bitte?
Anonymat?
Anonym. Ah, anonym, Anonymität, okay.
Anonymität ist auch wichtig.
Ja. Find,
also.
Ja, ja, aus dem Alltag heraus, da kennt ja einen niemand letztendlich.
Ja.
Man ist ein Fremder.
Ja.
Aber ich sehe das Problematische nicht nur, dass jetzt da viel Sextourismus ist, sondern ich sehe das Problematische, dass halt da Ausschnitte gegeben werden, die ganz schön sind, aber dass um Rio de Janeiro, auch um den Zuckerhut, die ganzen Armensiedlungen und so, das wird halt ausgeblendet. Mhm. Und auf den Plakaten, da präsentiert sich halt Brasilien als modernes Land, wo dann sogar Rolltreppen da zu dem Christus da hochgehen. Mhm. Aber drumherum diese Kontraste, die man dann versucht, den Touristen nicht zu zeigen, indem man dann mit dem Reisebus irgendwo hingefahren wird oder so, das sehe ich halt immer als schwierig an, dass man auch das wahre Leben kennenlernen müsste, ohne da jetzt dann nur die Armen zu begaffen.
Ja.
Ja, aber das will ja kein Tourist. Das wahre Leben findet bei jedem in seinem Alltag statt. Das will ja niemand sehen. Also.
Aber in einer Stadt wie in Rio de Janeiro zum Beispiel ist es unmöglich,
das nicht
kein,
zu sehen.
Ja, kein mhm. Slum oder Favela zu sehen. Also sie sind überall und auf jede Bergen, also es ist überall. Und bei dieser Bilder in der Werbung steht, also es gibt kein Favela, ja, mhm. kein Slums oder Favelas Bild, überhaupt nicht. Und das ist für mich sehr ironisch, mhm. also und sehr populistisch auch.
Mhm. Ja, also wie gesagt, Ilus hat das ja auch untersucht in diesem Konsum der Romantik und Naturlandschaften. Und das ist ja das, was man zu sehen bekommt auf diesen Bildern. Das ist das häufigste visuelle Syntagma eben in Werbebildern. Und genau diese Naturlandschaft.
Was heißt denn Syntagma, bitteschön?
Syntagma, ich würde sagen, ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber sie sagt damit, dass
vielleicht
sie eine romantische Liebesbeziehung darstellen. Also in dem Sinne, die das ist eine Synthese aus Syntax und Bild, würde ich sagen, was sie da vorstellt.
Vielleicht die Interpretation des Bildes, die wir haben, wenn wir ein Bild sehen.
Ja. Syntagma im Sinne auch von, was sie dann eben weiter erklärt eigentlich, um das selbst zu erklären, dass 31 der insgesamt 80 von ihr untersuchten Bilder in einer Naturumgebung aufgenommen wurden. 22 davon am Meer oder an einem See und der Rest im Wald oder auf dem Land.
Aber bei der Brasilien-Werbung, da sind ja auch Bilder, die in Städten aufgenommen worden sind.
Ja, die habe ich auch nicht gesehen.
Wie zum Beispiel bei Pelourinho in Salvador de Bahia. Und lustigerweise gibt es auch in dieser Stadt, Viertel von Pelourinho, Gebiet, wo nur schwarze Leute rein dürfen. Und andere Gebiete, wo nur Touristen mit Polizisten Hilfe oder Unterstützung rein dürfen. Und sie zeigen das einfach nicht und sie sprechen nicht darüber,
ja.
weil das eine sehr schlechte Vorstellung
Kampagne wäre, Werbeslogan.
Und sie zeigen nur buntvolle Häuser und Straßen und, ja, und Sonne. Also
Sonne ist ja auch das Wichtigste für Urlauber.
Sehr romantisch, ja, klar.
Ja, also was eben diese Naturbilder auszeichnet, ist eben die Konvention und die Bildsprache. Und die wurde eben übersetzt und etabliert durch die Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts. Das war jetzt aber verstehbar, oder?
Ja, wenn du noch weiter über Naturbilder reden willst.
Nein, wir wechseln jetzt und zwar spielen wir noch kurz ein Stück. Und dann sprechen wir über Christinas Arbeit und werden dann auch noch zum Schluss das Interview über Venedig hören, den Vergleich Tourismus und der Fremde. So, where is it?
Da ist ein Stück. Nein, das muss.
Doch. Nein, ich wollte Nummer eins.
Deine ist doch da unten.
Ja, Christina Zilli, deine Arbeit beschäftigt sich mit genau welchem Thema? Es gibt ja einen Grund, dass du hier in der Sendung bist.
Also vielleicht mit Formen von Bewegung, unter anderem auch mit Flüchten, Reisen, was für mich zu derselben Bewegungsform gehört, und zwar zu der Fortbewegung. Also ich habe zwei Projekte. Das eine heißt Viva Venedig Las Vegas. Das ist das eine Projekt und da müsste ich noch nach Las Vegas reisen, wo Las Vegas lebt halt auch vom Massentourismus und die Stadt wurde auf Sand gebaut und lebt eigentlich nur vom Glücksspiel und von den Touristen. Auf der einen Seite, wenn ich versuche, einen Vergleich zu machen zwischen eben Las Vegas und eine Stadt, die auf ungewöhnlichen Grund gebaut ist, und Venedig, eine Stadt, die auch auf einen ungewöhnlichen Grund gebaut ist, nämlich auf Wasser, zu vergleichen. Venedig selbst lebt auch von Studenten, Touristen, die Eingeborenen oder Einheimischen leben meistens in Venedig Treviso. Und ist auch eine Stadt, die vom Tourismus lebt. Diese zwei Städte zu vergleichen und dafür habe ich die Form des Filmes ausgesucht, da für mich der Film auch was Flüchtiges hat und Bilder in Sekundenschnelle reproduziert, eben wie auch unsere jetzige Zeit für mich abläuft. Also flüchtig in Sekundenschnelle. Und die Verbindung, die Wege zwischen Orten sind ja durch die Möglichkeit zu fliegen viel kleiner geworden. Natürlich auch aus einem Untersuch auch diese beiden Städte aus einer sehr romantischen Perspektive. Bedachte vielleicht nach Venedig zu reisen, mein Geld zu verspielen, nach Las Vegas zu reisen, mein Geld zu verspielen. Jetzt habe ich beide Städte vertauscht. Nach Las Vegas zu reisen, das Geld zu verspielen und dann nach Venedig zu gehen und zu trauern darum.
Oder dich umzubringen.
Ja, das wollte ich ausgeklammert lassen.
Aber ja, das wäre ja das romantische
Ideal. Ich denke, das werde ich nicht tun. Und ja, das ist das Aber eine Projekt.
Wenn du dich ruinierst in Las Vegas, was bleibt dir dann?
Ja, der Film darüber. Und dann wird Kunst sozusagen ihrer Aufgabe gerecht.
Ja, und es ist leider ja auch schwierig, in Casinos zu filmen.
Ja, die Erfahrung haben wir ja gemacht, als wir in Venedig waren und gefragt haben, wir durften mitspielen, aber nicht filmen. Mhm. Und ich denke, die Schwierigkeit werde ich auch in Las Vegas haben, dort zu filmen. Aber da gibt es andere künstlerische Möglichkeiten, das umzusetzen.
Versteckte Kamera?
Ja, vielleicht.
Ja.
Nein, aber das ist das eine Projekt. Und aus diesem Projekt ist ein anderes entstanden, eben, das sich mit Bewegung und Form von Laufen, Fortbewegung auseinandersetzt. Und als wir in Venedig waren, habe ich mich mit einem Venezianer unterhalten, Fabio. Er sagte uns auch, dass man Venezianer von Touristen unterscheiden kann an der Form, wie sie laufen. Und
Schreiten.
Nach vorne schreiten, ja, sehr elegant laufen. Also sie würden, Venezianer rennen nicht. Und das hat er uns so erklärt, beziehungsweise mir, dass sie sozusagen eine andere Form von Leben oder von Verständnis von oder von Bewegung haben, da Venedig, die Infrastruktur in Venedig nur auf zwei Bewegungsformen beschränkt ist, auf das Laufen mit eigenen, auf eigenen Beinen. Fahrrad kann man dort nicht fahren und das andere mit dem Vaporetto. Und wenn man sich fortbewegt, gibt es einen Flair, man trifft Leute, man bleibt stehen. Also das ist alles mit einkalkuliert in die Fortbewegung im Alltag. Und das finde ich ganz faszinierend, weil, und was er noch sagte, als geborener Venezianer, dass man sich auch wie in einer anderen Zeit fühlt. Weil diese Form von Bewegung haben wir heute, also in unserer modernisierten Welt ja nicht mehr. Da gibt es die S-Bahn, Auto, Fahrräder. Also man bewegt sich viel schneller nach vorne, man ist also nicht mehr so angewiesen auf die naturgegebenen Mittel, wie zum Beispiel unsere Beine. Ja, das ist ja also wie man sich fortbewegt. Und das ist eine Untersuchung für mich, oder eine Auseinandersetzung mit dieser Ästhetik von Bewegung. Mhm. Das ist das andere Projekt.
Okay. Jetzt könnten wir tatsächlich auch übergehen auf das Gespräch mit Uwe Israel, ein Historiker, der eben über die transalpine Zuwanderung aus dem Mittelalter gearbeitet hat, und zwar eben aus Deutschland nach Italien. Und zum Schluss des Gesprächs habe ich ihn eigentlich nochmal danach gefragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Touristen und einem Fremden, ob man da auch von bestimmten Übergängen ausgehen kann. Und das, hoffe ich, startet jetzt. Nein.
Weise diesen Übergang bestimmen,
der von dem Fremden sozusagen übergeht zu demjenigen, der sich als Tourist versteht und als Tourist dann Venedig bereist?
Mhm. Ja, das ist eben die Frage nach der Begrifflichkeit. Und der Tourist ist jetzt zunächst einmal ein Gast, der nicht die Absicht hat, sich hier niederzulassen. Und der Fremde, wenn man den Begriff wählt, mit dem ich mich beschäftigt habe und über den wir bisher gesprochen haben, der ist ja einer, der nur eine Zeit lang ein Fremder bleibt und sich eben dann doch heimisch machen möchte. Und der hat ganz andere Intentionen, ganz andere Ziele als der Tourist, der ja sich gar nicht recht einlassen will auf die Gesellschaft, in der er eben nur als Beobachter ja auch unterwegs ist und der ja auch wieder in seine eigene Gemeinschaft zurückkehrt und eben ja nur peripher im Grunde genommen die Gesellschaft berührt. Und ich denke, das sind schon zwei Phänomene, die getrennt voneinander zu betrachten sind. Und in der Zeit, mit der ich mich beschäftigt habe, gibt es natürlich schon auch Gäste und Menschen, die nur eine kurze Zeit vor Ort waren. Ich habe die Pilger erwähnt, die eben hier manchmal Wochen erstmal warten mussten, bevor ihre Schiffe ablegten, die dann nach Palästina aufbrachen. Oder die Händler, die eben hier dann auch saisonweise vielleicht ankamen und wenn sie ihre Geschäfte abgewickelt haben, mit ihren Waren wieder zurückzogen und dergleichen mehr. Es gab schon auch noch die Söldner, die eben hier nach Italien kamen, die nur eine Zeit ihres Lebens hier verbrachten, aber gelegentlich auch dann hängen blieben. Also es gibt schon eine ganze Gruppe von, oder auch die Studenten, jetzt Venedig hatte damals ja die Universität in Padua, zum Zeitpunkt, wo Padua dann zur Terra Firma dazugehörte, die eben dann auch nur für eine gewisse Zeit kamen, und zwar auch zu großen Zahlen über die Alpen hinweg gekommen sind. Das war eine sehr beliebte Universität bei den Deutschen. Das sind also alles Gruppen von Leuten, die nur zeitweise sich dann hier in Italien aufhielten, aber die doch natürlich anderen Zielen nachgingen als jetzt die Touristen, die ja auch in aller Regel viel kürzer in Italien sind als die Leute, von denen ich, die Gruppen, von denen ich bisher sprach. Also das sind unterschiedliche Phänomene, würde ich sagen. Mit unterschiedlichen Bedürfnissen auch.
Ja, wobei Venedig jetzt ja eigentlich aufgrund der Abwanderung der ansässigen Bevölkerung, also die Zahl, die Bevölkerung ist ja im Grunde jetzt niedriger als im Mittelalter. Wenn man von der Zahl ausgeht, die Sie nennen, 100.000, dann sind es jetzt knapp 60.000, wenn nicht sogar weniger. Mhm. Dann ist doch die Frage, dann müsste doch Venedig jetzt auch wieder nicht nur für Touristen werben, sondern doch auch dafür, dass hier Menschen wieder ansässig werden, die vielleicht als Touristen gekommen sind.
Ja, na gut, man muss die Stadt vielleicht erst mal kennenlernen. Das ist richtig. Nee, aber ja, die Zahlen mit 100.000, also es wird ja sogar gesagt, dass es in Venedig bis zu 170.000 Einwohnern mal gab, zu den Zeiten, in denen die Stadt eben die höchste Entfaltung gefunden hat. Und das heute eben statistisch, zum Jahr 2005 wird das eben festgestellt, die Einwohnerzahl auf 60.000 herabgesunken ist, die allerdings in den 50er Jahren noch deutlich darüber war. Also damals an Wohnbevölkerung gab es 120.000 Einwohner mindestens. Und das hat sich doch stark umgekehrt, auch im Wechselspiel zu Mestre, das seitdem stark gewachsen ist. Die Stadt, die eben hier direkt auf dem Festland liegt, wenn man die Lagune hinter sich gelassen hat. Und ja, natürlich sollte die Stadt daran interessiert sein, wenn sie Venedig als Stadt mit Bevölkerung bewahren will, dass sie diese Abwanderung und Überalterung bremst und gegensteuert, denn sonst kann es passieren, dass eben Venedig auch als an Attraktivität verliert, denn die Touristen wollen ja nicht nur sich selbst sehen, ja, sie wollen ja schon auch eine...
Das Alltägliche.
Ja, wollen ja doch auch etwas wahrnehmen, was jenseits der eigenen Selbstbespiegelung ist. Obwohl, wenn man zu Karnevalszeiten hier durch die Stadt geht, könnte man meinen, dass das auch schon genügt, denn da ist es ja zum größten Teil so, dass man sich selber wiedersehen möchte, eben mit Masken versehen. Aber
ja, auch der Karneval scheint doch ein Phänomen für die, eine Erfindung für die Touristen zu sein.
Ja, also in den allerersten Schritten vielleicht noch nicht einmal, weil als das in den 70er Jahren wieder belebt worden ist, hat man zunächst vielleicht einfach auch nur einen Spaß haben wollen, aber dann ist es relativ rasch erkannt worden als eine Möglichkeit, eben die Bassa Stagione, also die Vorsaison dann zu überbrücken und vom Weihnachts- und Neujahrsgeschäft dann den Anschluss ins Frühjahr zu bringen, zu finden, und mit großem Erfolg natürlich auch. Obwohl, dieses Jahr hat man allüberall geklagt, dass die Zahlen doch markant hinter den letzten Jahren zurückgeblieben seien, und hat es darauf zurückgeführt, dass dieses Jahr eben Karneval sehr früh im Jahr liegt und das vielleicht zu früh war, um die Leute nach dem Weihnachtsurlaub dann wieder zu neuen Urlauben bewegen zu können. Aber das ist in der Tat schon so, dass das stark als Motor auch für den Tourismus dann erkannt und ausgebaut worden ist, und dass man noch dabei ist, dieses weiter zu tun, indem man eben jenseits der reinen Maskerade eben dann auch kulturelle Highlights versucht zu setzen, um die Leute eben noch mehr auch nach Venedig zu ziehen und sich hier mit Veranstaltungen dann auch zu gewinnen.
Mhm. Ja, das heißt, obwohl die Stadt ja jetzt überrannt wird, könnte man sagen, von Touristen, ist es so, dass man auf der einen Seite versucht, die Reisegruppen davon abzuhalten, nach Venedig auf eine bestimmte Art und Weise zu kommen. Auf der anderen Seite hat man immer noch Attraktionen, die dazu führen, dass zu bestimmten Zeiten sehr viele Touristen kommen.
Ja, ja, also die Stadt hat offensichtlich hier ihr Gleichgewicht noch nicht gefunden, und während auf der einen Seite natürlich die Klagen groß sind, dass die Stadt nicht mehr lebenswert sei wegen der Massen, die hier reinströmen, hat man auf der anderen Seite natürlich die Bedürfnisse einer Stadt in finanzieller Hinsicht auch klar vor Augen, und die Venezianer waren ja immer schon geschäftstüchtige Leute und erkennt natürlich, was das für ein Schatz ist, den man natürlich auch hüten möchte und weiter bewahren möchte, um eben diese Einnahmequelle zu haben. Aber Venedig steht ja auch nicht alleine da. Es gab eine Zusammenkunft der Bürgermeister der vier großen Kunststädte der Città d'Arte Italiens, nämlich Roms, Neapels, Florenzens und Venedigs, hier in Venedig, wo man eben darüber debattiert hat, wie man in Zukunft mit den zu erwartenden Menschenströmen umgehen soll, die aus Ländern jenseits Europas zu erwarten sind, also aus diesen bevölkerungsstarken Regionen um Indien und um China herum, die eben auch zunehmend entwickelt werden, zunehmend reisefreudig werden und die man auf sich zukommen sieht. Und man hat eben einerseits natürlich sieht man die Chance, die das bedeutet, für das Land und für die Städte hier davon zu profitieren, und andererseits sieht man auch die Gefahren, dass es irgendwann einmal zu einem Überkippen kommen könnte, und man will natürlich auch vor allen Dingen verhindern, dass Leute einfach nur in die Städte rein und raus gehen, ohne hier entsprechend Geld zu lassen. Und man möchte eben Wege und Mittel finden, einerseits die richtigen Touristen, und das sind die, die eben Geld dalassen und die an der Kultur auch interessiert sind im eigentlichen Sinne, dass man die gewinnt, und dass man diejenigen, die eben nur auf dem Durchmarsch sind, möglichst fernhalten möchte, um natürlich auch die anderen zu gewinnen. Das ist ja, das eine geht ja mit dem anderen einher. Und um das Hinterland der Städte mit einzubeziehen, dass das eben auch davon profitiert, einerseits um die Menschenströme zu kanalisieren und zu verbreiten, um eben eine zu starke Konzentration zu verhindern, und zum anderen auch die Region davon profitieren zu lassen, die ansonsten zu sehr in den Schlagschatten dieser Kunststädte geraten würden. Und da versucht man sich jetzt eben Rezepte zu überlegen. Und in Venedig geht ja auch die Tendenz dahin, dass man zum Beispiel einen Zugang in die Stadt nur nach Anmeldung noch gewähren will, dass Reisegruppen eben zu bestimmten Zeiten der Einzug über die Brücke verboten wird, die eben nicht sich rechtzeitig hier angemeldet haben, weil man sagt, es ist ein Limit an Menschen in der Stadt erreicht. Das ist eben auch aus Sicherheitsgründen, und so kann man das ja begründen, nicht mehr statthaft sein lässt, noch weitere Tagestouristen zum Beispiel kommen zu lassen, die eben kein oder wenig Geld in der Stadt dalassen. Und das ist ja so ein Instrument, um das zu erreichen, was man da vorhat.
Hm? Ja. Können Sie zum Schluss noch zur Rolle des Studienzentrums etwas sagen? Also ein deutsches Studienzentrum, das ja ganz unterschiedliche Forschung ermöglicht, aber auch mit Künstlern anscheinend also zusammenarbeitet. Welche Rolle sehen Sie da für das Studienzentrum in Venedig?
Ja, das Studienzentrum kann ja schon auf einige Jahrzehnte seiner Existenz zurückblicken. Es verdankt ja sein Entstehen dieser Umweltkatastrophe von 1966, wo es hier eine große Flut gab, die sehr große Schäden nach sich gezogen hat. Und es gab ja dann eine Welle der Hilfsbereitschaft, um Venedig wieder zu unterstützen in der Restaurierung der Schäden, die damals entstanden sind. Und es gab deutsche Freunde der Stadt, die eben gesagt haben, es wäre auch wünschenswert, ein Forschungszentrum zu kreieren, das eben die Forschung zu Venedigs Kultur und Geschichte befördert und Stipendiaten einer Heimstatt gewährt, die sich Venedig zuwenden wollen. Und damals hat man eben auch ein Objekt gesucht, das es zu bewahren lohnt. Und das ist eben der Palazzo Barbarigo della Terrazza, in dem wir jetzt hier sitzen. Das eben als Daueraufgabe auch zu sehen ist und auch tatsächlich zu verstehen ist. Denn es ist hier immer sehr viel zu tun.
Der Instandhaltung, auch in Renovierung?
Der Instandhaltung, also es waren in den letzten beiden Jahren sehr große Arbeiten vonnöten. Die Fassade ist neu gemacht worden, die Terrasse ist neu gemacht worden.
Ja, wir sind am Ende der Sendung. Hier im Studio verabschieden sich
Stefan Kurileis,
Renata Martins,
Christina Silli
und Felicia Herrschaft. Und die Sendung kann man sich noch als Download anhören unter www.fehe.org, und da eben unter Axiom findet man dann diese Sendung.
Im nächsten Monat widmet sich Axiom dem Thema als das gestern heute war, nee, als das morgen. Auf jeden Fall, da widmen wir uns mit Zukunftsvisionen der Vergangenheit und fragen, ob sie sich bewahrheitet haben und warum sie sich vielleicht nicht bewahrheitet haben.
Also als das gestern zum heute wurde? Nein.
Als das heute morgen war.
Ah, ist ja schon fast wieder freudianisch, als es, das Es soll ich werden. Okay, bis bald. Ciao.